Ja, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen an diesem so heißen Tag, dass Sie sich dennoch aufgemacht haben. Wir freuen uns, dass Sie da sind, auch in dieser Urlaubszeit. Und wir sind gespannt, was wir miteinander heute erleben. Ich weiß nicht, was Sie so erwarten heute. Was Sie überhaupt erwarten, wenn Sie in die Bibelstunde kommen. Es gibt da ein Lied, da heißt es: O Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses. Ich liebe, Herr, den Ort, wo deine Ehre wohnt. Und dann geht es in den Strophen so weiter. Dort redet man von dir, erzählt von deinen Taten. Dort betet man dich an in Liedern und Gebeten. Dort habe ich Kontakt mit Menschen, die dich lieben. Das sind alles Gründe, warum sie vielleicht hier sind und wie man das miteinander erleben kann. Wir wollen dieses Lied singen. 402, die Strophen 1 bis 3. O Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses. Herr Jesus, und wir wollen dir so danken, dass du an diesem Ort bist, und wir möchten so gerne, dass deine Ehre darin wohnt. Wir möchten zu dir rufen, dich anbeten, Gemeinschaft haben miteinander. Und wir bitten dich jetzt so, dass du in unsere Mitte trittst, dass du uns begegnest, dass du alles Eigene, was uns noch so beschäftigt, wegnimmst und dass du selber redest. Segne uns diese Stunde. Amen. Kennen Sie den? Sie wissen noch nicht, um wen es geht, aber er wird dreimal in der Bibel erwähnt. Ein possierliches Tierchen. Wissen Sie, wie der heißt? Oh, es geht einfach weiter, ne? Klippschiefschliefer oder Klippdachs. Ich möchte Ihnen diesen kleinen Kerl vorstellen. Er wiegt etwa 2 bis 4,5 Kilo, wird bis zu 30 Zentimeter groß. Und wir können diesen kleinen Kerl in Israel, in Westasien und in felsigen Gebieten Afrikas begegnen. Äußerlich ähnelt er unser Murmeltier. Und darum werden sie auch in Israel Felsenkaninchen genannt. Und sie merken auch, in diesen Felsen sind sie fast nicht zu erkennen, so gut getarnt. Sie sind in den Felsen der Gebirgsregionen zu Hause. Und der Klippschliefer, der hat ein dichtes Fell in verschiedenen Brauntönen, kurze Ohren, kurze Beine und nur einen Stummelschwanz. Typische Merkmale: die Zehen enden weder in Nägeln noch in Hufen, sondern bilden an ihren Spitzen kleine Knötchen. Von den drei Zehen an den Hinterfüßen trägt die mittlere eine Kralle und die Sohlen können eingezogen werden und sondern eine ganz besondere Flüssigkeit ab, um diesen erstaunlich guten Kletterern einen besonderen Halt zu geben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich so merke, wie unser Gott uns Menschen, aber auch die Tiere oder die Pflanzen geschaffen hat, wie er alles so sorgfältig geplant hat. Aber ich weiß noch mehr über ihn. Die beiden Zähne im Oberkiefer, die wachsen ständig nach. Und deshalb meint man, dass er mit den Elefanten verwandt wäre. Ist doch eine große Ähnlichkeit. Die oberen Schneidezähne sind dreikantig, die unteren liegen fast horizontal und reichen weit in den Kiefer hinein. Die Oberlippe ist gespalten. Ja, und so sieht er auch richtig gefährlich aus. Sie leben in Kolonien bis zu 50 Tieren. Die Kolonien bestehen aus einer oder mehreren Familien, die jeweils von einem Männchen geführt werden. Also eigentlich nur ein Männchen und Weibchen und Jungtiere. Die Tragzeit beträgt 225 Tage, also 7,5 Monate, und der Wurf besteht so aus 2 bis 3 Jungen. Die Neugeborenen sind sehr weit entwickelt. Sie kommen mit offenen Augen zur Welt und können sofort herumlaufen. Und das ist so wichtig, da so manche Fressfeinde Gefallen an ihnen haben. Fressfeinde wie Leoparden, Schakale, Wiesel, Greifvögel. Sie sind tagaktiv und bewegen sich flink auf den Felsen. Tja, wer hätte das gedacht? Bei Gefahr fliehen sie in Felsspalten. Sie mögen das Sonnenlicht. Bei Kälte und Regen bleiben sie meist in ihren Höhlen. Und sie sind Vegetarier. Bei der Nahrungssuche können sie auf Bäumen klettern. Sie verbringen weniger als 1 Stunde mit Fressen, und das ist für pflanzenfressende Tiere sehr wenig. Sie müssen nicht trinken, da sie genügend Flüssigkeit aus ihrer Nahrung ziehen. Gibt es aber Wasser, so trinken sie es auch. In den afrikanischen Ländern werden sie wegen ihres Fleisches und wegen ihres Fells gejagt. Für die Juden ist es nach den Speisegesetzen ein unreines Tier, darf also nicht gegessen werden. Und doch wird in der Bibel die Weisheit, ihre Weisheit gerühmt. In Sprüche 30, 24 werden sie unter den 4 Kleinsten im Lande oder den Kleinen auf Erden genannt. Zu den 4 Kleinsten gehört auch die Ameise, die Heuschrecke und die Eidechse. Da heißt es, 4 Dinge gibt es auf Erden, die klein, aber außerordentlich weise sind. Sie gehören zu den Kleinsten und sind doch klüger als die Weisen dieser Welt. Und dieser Klugheit wollen wir ein wenig nachspüren. Was können wir von ihnen lernen? Mein erster Punkt: Suche die Sonne. Früh am Morgen, wenn die Sonne ihre ersten Strahlen über das Land schickt, dann kommen die Klippschliffer aus ihrem Bau. Sie lieben das Sonnenlicht. Denn bei Nacht hatten sie auf Energiesparmodus umgeschaltet. Da sank die Körpertemperatur um 4 Grad Celsius. Ja, und nun wärmen sie sich als erstes in der Sonne auf, bevor sie sich anderen Aktivitäten widmen. Überhaupt sitzen oder liegen sie gern in der Sonne und können dabei stundenlang in die Sonne schauen. Das ist nur möglich, weil sie eine besondere Iris haben, die sich entsprechend verengen kann. Für uns wäre es unmöglich und auch nicht zu empfehlen. Gott hat uns da anders geschaffen. Aber die Sonne ist auch für uns ein starkes Bild. Paul Gerhardt sagt es so: Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. So kann ich mich am Morgen der Sonne Jesus Christus aussetzen. Wie mache ich das? Lesen im Wort Gottes. So kann ich Jesus anschauen. Und ich kann meinen Energiehaushalt wieder auf Vordermann bringen. Energie tanken für diesen neuen Tag. Mit ihm reden und so fit werden für diesen Tag. Was sagt uns nun König Salomo noch über die Klippdachse? Die Klippdachse, sie sind nicht mächtig, aber sie legen in Felsspalten ihre Wohnungen an. Nicht mächtig, nicht stark, aber sie sind klug. Und mein zweiter Punkt, was kann ich lernen von ihnen? Keine Angst vor Schwäche. Sie sind nicht mächtig. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, ein Volk ohne Kraft. Hilflose, kleine Tiere, sehr scheu in sich selbst, schwach und kraftlos, aber dennoch so weise, weil sie ihre Wohnungen in den Fels hineinbauen. Sie graben ihren Bau in Risse und Spalten und in felsigen Klippen und Höhlen. Was können wir lernen von ihm? Er huscht in sein Felsenloch, sieht sich in seinem felsigen Unterschlupf um und beinahe könnte man ihn sagen hören: Ich bin schwach. Doch du, Fels, bist stark. Ich bin schwach. Doch du, Fels, bist stark. Ich bin schwach, ob ich mich so empfinde, ob ich das vor mir und anderen zugeben kann. Wir leben ja heute in einer gnadenlosen Welt, wo nur das Starke vorwärts kommt, wo nur die Leistung zählt. Power ist doch gefragt. Und will ich nicht auch ein Powermann, eine Powerfrau sein, ein Powerchrist? Ein starker Christ? Aber so etwas wie einen starken Christen gibt es nach der Bibel nicht. In sich selbst ist der Christ ebenso schwach und der Gefahr ausgesetzt wie der Klippdachs. Wären wir in unserem Christenleben auf uns selbst angewiesen, ja, wo wären wir dann? Wir können unser Leben nicht so einfach als Christen leben. Keiner von uns verfügt über genügend geistliche Kraft, um so zu leben, wie es sich für einen Christen gehört. Aber was kann ich dann tun? Wo liegt das Geheimnis? Doch du, Fels, bist stark. Ich kann beten. Und wenn wir beten, betreten wir den Herrschaftsbereich Gottes. Wir verlassen den Boden unserer Unfähigkeit. Er ist Sieger und will uns an seinem Sieg teilhaben lassen. Ist eigentlich unwahrscheinlich, was das heißt. Wenn wir beten, betreten wir den Herrschaftsbereich Gottes. Ich kann nicht, aber du. Paulus sagt es in 2. Korinther 12, ja, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist wirklich ein Geheimnis. Nur der Schwache erlebt die Stärke Christi. Ja, und der Klippdachs macht es uns vor. Er schmiegt sich dicht an den Felsen. Und dieser Felsen ist so fest, stark und unerschütterlich. Wer ist dieser Fels für uns? Mose sagt es in seinem Lied, worin er das Volk Gottes auffordert: Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist ein Fels. Sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott. Mehr als 30 Mal wird in der Bibel Gott als Fels bezeichnet. Gott ist wie ein Fels, fest, unerschütterlich und stark. Auf ihn kann ich mich verlassen. Auch David hat diese Erfahrung gemacht und er singt davon. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels. Und weil er ihn liebt, deshalb birgt er sich bei ihm. Du bist Herr mein Fels, bei dem ich mich berge. David liebt Gott in einer Weise, und das hebräische Wort hier drückt es so aus wie ein Kind, wenn es sich in den Schoß der Mutter schmiegt. Dieses Bild kann man gut vor Augen haben. Aber die Frage ist: Ist meine Beziehung zu Gott so? Schmiege ich mich an ihn, weil ich ihn liebe, weil ich mich bei ihm berge? Ich las jetzt in einem neueren Buch von Open Doors von Christen aus Syrien, Christen im Irak. Das heißt, eigentlich waren sie Muslime, aber sie haben zu Jesus gefunden. Und als sie bereit waren, sich zu Jesus zu bekennen, da wussten sie genau, das kann sein, dass ich nicht lange lebe. Man wird mir nachstellen, man wird mich töten, wenn man mir habhaft wird. Und da habe ich immer wieder gestaunt, wie da Einzelne angesichts des Todes sagen konnten: Herr, ich liebe dich. Liebe ich ihn? David hat diesen Fels, Gott als Fels, in seinem Leben immer wieder erfahren. In vielfältigen Gefahren hat er Gott so erlebt. Und so konnte er sagen: Nur zu Gott hin ist still meine Seele. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe. Nur zu Gott hin. Er ist mein Fels. Und wir Christen wissen auch um diesen Felsen. Der Fels ist Jesus. Jesus Christus, der Fels aller Zeiten. Und mag die Brandung noch so stark sein, die Klüfte des ewigen Felsens sind sichere Zufluchtsstätten. Und so ruft es uns der Prophet Jesaja zu: Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Wir wollen ein Lied singen, das auch so beginnt: Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. 381. Und im Refrain heißt es dann immer: Vertraut auf den Herrn für immer. 381, die ersten vier Strophen. Und Bebe kann aufstehen. Gottes Wort ist der sicherste Standpunkt der Welt. So haben wir gerade gesungen. Jesus, der Fels, wohin fliehe ich bei Gefahr? Der Klippdachs genießt sein Leben. Er räkelt sich gerne in der Sonne, aber sobald auch nur die geringste Gefahr droht, flieht er in den Felsen. Sucht er Zuflucht im Fels, in seiner Felsenwohnung? So darf auch ich bei allem, was mich anficht, Hilfe und Zuflucht bei ihm suchen. Und das können wir immer wieder im Gebet tun. Und jemand hat es so erlebt. Sie schreibt: Mein Mann und ich streiten schon lange über das Thema Gottesdienstbesuch. Und keiner gibt nach. Ich bin sauer, enttäuscht, fühle mich alleingelassen, unverstanden. Ohne ein Wort zu sagen, fahre ich an diesem Sonntagmorgen alleine los. Das Schweigen zu Hause halte ich nicht länger aus. In der Gemeinde, die wir seit Wochen besuchen, liegen am Eingang Karten aus, die man ausfüllen kann. Und zwar, wenn man zum Essen eingeladen werden will, nach dem Gottesdienst. Ich kenne bis jetzt kaum jemanden in der Gemeinde, aber heute würde ich gerne mit jemandem reden. Während des Singens bete ich: Bitte, Herr, mach, dass mich jemand zum Essen einlädt. Ich gehe mit jedem, der mir zuhört und mich versteht. Zwei Sätze der Predigt fallen in mein Herz. Erlaube ich Gott, mich zu führen und zu leiten? Oder verstecke ich mich in finsteren Löchern? Was hält mich? Was halte ich fest? Streit, Verletzungen, das sind doch das Letzte, was ich festhalten möchte. Und doch tue ich es zu Hause. Heiliger Geist, fülle mich ganz bis in die kleinsten Winkel meiner Seele. Schicke einen Wirbelsturm, der keine bittere Wurzel im Boden lässt. Lass mich heute neu beginnen. Ich möchte lernen, meinen Mann so zu lieben, wie er ist. So bete ich in meinem Herzen. Nach dem Gottesdienst bleibe ich eine Weile im Flur des Gemeindehauses stehen und warte darauf, dass mich jemand anspricht. Plötzlich macht sich in meiner Tasche ein Klingelton bemerkbar. Mein Handy signalisiert mir: Sie haben eine Mitteilung. Neugierig ziehe ich mich in eine Ecke zurück und lese eine Nachricht von meinem Mann. Bitte, komm nach Hause. Ich lade dich zum Essen ein. Lass uns reden. Mein Herzschlag setzt eine Sekunde aus. Es rieselt mir den Rücken runter. Fasziniert starre ich auf die Buchstaben. Das ist eine Einladung zum Essen, direkt aus dem Himmel. Gott ist ein Genie, jubelt es in mir, als ich mich ins Auto setze und Richtung Heimat losfahre. auf der Heimfahrt unterhalte ich mich noch ein wenig mit meinem himmlischen Vater. Herr, was hast du dir dabei gedacht, auf mein Gebet mit einer Einladung meines Mannes zu antworten? Und ich meine zu hören, wie Gott zu mir sagt: Ich möchte, dass du zu Hause mit deinem Mann redest, bevor du mit anderen Menschen über ihn redest. Das war deutlich. Danach zu leben, hat unsere Ehe zum Guten verändert. Ich möchte, dass du zu Hause mit deinem Mann redest, bevor du mit anderen Menschen über ihn redest. Das können auch wir praktizieren, die wir nicht verheiratet sind oder alleine sind. Es gibt immer wieder Menschen, die uns zu schaffen machen, mit Gott darüber reden und dann staunen, was er tut. Mein dritter Punkt: geborgen beim Felsen. 9 sind es, haben Sie es gezählt? Ja, es gibt so manche Gefahren für den Klippschläfer. Wie sollen sie sich schützen? Wie sich wehren? Wenn man sie packt, dann beißen und kratzen sie. Aber das hilft nicht gegen so manche Feinde. Und so müssen sie einfach wachsam sein. Schutz suchen, denn in sich selbst haben sie keinen Schutz, weder bei Unwetter noch bei Gefahr. Der Klippschläfer weiß, wohin er fliehen kann. Er weiß um einen Zufluchtsort bei Regen, Sturm und Gefahr. Während der Donner kracht und die Landschaft erschüttert, während Blitze über den Himmel zucken, während der Sturm tobt und heult, ist der Klippdachs geborgen. In seiner Wohnung kann er getrost warten, bis das Unwetter vorüber ist. Die Donner, die Blitze, Regen und Sturm können dem Felsen nichts anhaben. Und so hat es auch David erlebt und er bezeugt: Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen, denn mein Fels bist du. Diese Geborgenheit will mir Jesus bieten. Wie wichtig, dass ich diesen Schritt in den Schutzbereich Gottes mache. Dann kann ich auch mich vor ihm aussprechen. Und jemand sagte mal: wenn mir dieses geschenkt ist, dass ich in Gott bin, in ihm lebe, dann muss das nicht nur vorübergehend sein. Ich kann mich festmachen bei Gott. Jesus ist mir Zuflucht in den Stürmen des Lebens. So heißt es nämlich in dieser anderen Bibelstelle im Psalm 104, Vers 18: Die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Wenn Gott selbst so ein Fels ist, wird die schwankende Seele fest. Nicht David war stark, aber Gott selbst ist seine Stärke in Person. Nicht ich muss stark sein. Gott selber will, dass ich es erfahre. Meine Stärke sein. Das hat Grace erfahren in Südafrika. Sie schreibt: In jener Nacht im Juni 1991 war es unmöglich, sich hinzulegen und im Frieden zu schlafen. In Soweto herrschte Chaos. Kämpfe, Plünderungen, Ermordungen geschahen die ganze Nacht hindurch. Ich war allein zu Hause. Die Kinder, alle verheiratet, hatten mich an jenem Abend besucht, waren aber bereits wieder in ihre eigenen Häuser zurückgekehrt. Plötzlich kamen einige Banditen zu meinem Haus. Sie polterten an die Tür und schrien: Komm heraus, wir wollen, dass du mit uns kämpfst. Ich kroch aus dem Bett und spähte aus dem Fenster. Ich sah junge Männer mit Stöcken bewaffnet. Herr, sei mein Schild, mein Fels, betete ich. Ich bekenne, dass ich zitterte, aber Gott griff ein. Plötzlich hörte ich den Leiter der Gruppe zu seinen Freunden rufen: Hey, lassen wir dieses Haus in Ruhe, darin wohnt eine alte Frau allein, ihre Kinder sind verheiratet und leben anderswo. Als die Bande zögerte, rief der Leiter: Ich will nicht, dass einer von euch diesem Haus zu nahe kommt. Ich konnte es kaum glauben, was ich hörte. Dieser Mann war immer gegen uns gewesen. Und jetzt sagte er dies: Nur du allein, Herr, lässt mich in Sicherheit wohnen. Kurze Zeit später ging ich ins Bett zurück, überhaupt nicht beunruhigt, sondern im Frieden. Der Friede Gottes umhüllte mich. Wir singen miteinander 438. Corrie ten Boom hat dieses auch als ihr Zeugnis gehabt. Du bist mein Zufluchtsort. Du bist mein Schirm, mein Gott. 438, alle drei Strophen. Das müsste man öfter mal singen, dann prägt sich's mehr ein. Mein vierter Punkt: sicher für Zeit und Ewigkeit. Eigentlich sehnen wir uns alle nach Sicherheit. Was tun wir nicht alles, um unser Leben zu sichern? Aber gibt es eine Sicherheit für Zeit und Ewigkeit? Ist das nicht eine Illusion? Zu schön, um wahr zu sein? Und es ist so, diese Sicherheit kann ich nicht kaufen. Die kann ich mir nicht erarbeiten. Ich war jetzt wieder in Kroatien und in Kroatien sind viele katholisch. Und da herrscht dann oft diese Meinung vor: Ich muss mich nur anstrengen, ich muss nur was Gutes tun, ich muss nur das tun, was die Kirche mir vorschreibt. Dann bin ich vielleicht gerettet. Und wir haben dann mit einer Frau gesprochen, die schwer krebskrank war. Und sie sagte: Ja, Sicherheit, ewiges Leben, woher soll ich das wissen? Und dann hat Stana ihr bezeugt: Du kannst es nicht erarbeiten. Diese Sicherheit, dieses ewige Leben bekommst du geschenkt. Geschenkt. Und ein Geschenk ist kostenlos. Aber was muss ich machen mit einem Geschenk? Jawohl. Ich muss es annehmen. Und ich würde noch was sagen: Auspacken. Was nützt mir ein Geschenk, das ich nehme und auf die Kommode stelle? Annehmen und auspacken. Und sie hat dann mit dieser Frau immer wieder die Bibel gelesen, Zeit mit Gott gelesen, mit ihr gebetet. Und eines Tages konnte sie merken, es war was anders geworden. Ihre Augen leuchteten und sie sagte: ich habe dieses Geschenk angenommen. Ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Und das bezeugt sie ihren Enkeln, ihrer Familie. Ich kann sie nicht kaufen, nicht erarbeiten. Diese ewige Sicherheit hat einen hohen Preis. Für mich den Preis der absoluten Ehrlichkeit. Ehrlich sein, bekennen, dass ich schuldig bin, das fällt uns in der Regel sehr, sehr schwer. Und es wird einen Sturm in mir entfachen. Der größte Sturm trifft mich dann, wenn ich mir meiner Schuld bewusst werde. Wenn ich mein Herz höre, das immerzu ruft, schuldig, schuldig, schuldig. Und da helfen auch keine Ausflüchte mehr, da kann ich mir nichts mehr vormachen. Aber es gibt einen Felsen, zu dem ich flüchten kann. Ein Felsen, von dem es in einem Lied heißt, dort auf Golgatha stand einst ein alt, raues Kreuz. Der Felsen Golgatha, das ist der entscheidende Felsen, der mir Sicherheit geben kann für Zeit und Ewigkeit. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr, und in ihm ich das Gotteslamm sehe. So geht es in diesem Lied weiter. Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr, und in ihm ich das Gotteslamm sehe. Dort bin ich willkommen. Dort kann ich meine Schuld abladen. Dort hat einer den hohen Preis bezahlt für mich. Er nimmt mir die Schuld. Er ist dafür gestorben. Er hat sein Leben gegeben für mich auf diesem Felsen Golgatha. Ich kann zu ihm fliehen und Schutz erfahren vor dem Zorn Gottes. Und darum lädt Jesus uns ein, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich weiß nicht, mit was Sie heute beladen sind, aber ich darf es ablegen bei ihm. Und er verspricht mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ohne Jesus vergehe ich im Gericht Gottes. Ohne Jesus habe ich keinen Frieden im Herzen. Ohne Jesus kann ich nicht sterben ohne tödliche Angst. Ohne Jesus wandere ich ins ewige Verderben. Und Wilhelm Busch hat das ja öfter so erlebt, aber einmal erzählt er, Wilhelm Busch, dieser Jugendpfarrer aus Essen, während dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg war er dort. Er war ein großer, starker Mann gewesen, der sich weder um Gott noch um den Teufel kümmerte. Eines Tages war er auf der Zeche unter das Gestein geraten. Ich hörte von ihm, er sei querschnittsgelähmt. Da machte ich mich auf, ihn zu besuchen. Ich traf ihn in seiner Wohnung. Dort saß er im Fahrstuhl, im Rollstuhl. Um ihn her ein paar Kumpels. Als ich in der Tür erschien, ging ein höllisches Gebrüll los. Nun, du Pfaffe, wo war denn dein lieber Gott, als der Stein mich traf? Scher dich zum Teufel mit deinem Geschwätz. Es war so furchtbar, dass ich kein Wort hervorbrachte und still wieder wegging. Aber nun nahmen sich ein paar gläubige Bergleute seiner an. Sie zeigten ihm den Weg zu Jesus, in dem Gott uns sein Heil schenkt. Da ging eine große Veränderung in dem Mann vor. Er fand Vergebung seiner Sünden und völligen Frieden mit Gott. Eines Tages besuchte ich ihn. Er saß im Rollstuhl vor seiner Wohnung auf der Straße. Wir beide waren inzwischen gute Freunde geworden, die sich so nahe standen, dass wir du zueinander sagten. Ich setzte mich auf die Hausstaffel neben ihn, denn ich merkte ihm an, dass er mir heute etwas Wichtiges sagen wollte. Und das kam dann auch. Weißt du, sagte er, ich habe den Eindruck, dass ich nicht mehr lange lebe auf dieser Erde. Aber ich weiß ja nun, wo ich hingehe, wenn ich hier die Augen schließe. Wenn ich dann vor Gott komme, will ich vor ihm niederfallen und ihm danken, dass er mir die Wirbelsäule zerschlagen hat. Oh, was sagst du da, schrie ich auf. Er aber lächelte nur und erklärte, wenn das nicht gekommen wäre, dann wäre ich auf meinen Verderbensweg fern von Gott weitergelaufen, bis in die Hölle hinein. Da musste Gott hart zugreifen, wenn er mich zu seinem Sohn, meinen Heiland, ziehen wollte. Ja, es war hart, aber es war zu meinem ewigen Heil. Er machte eine Pause und dann sagte er langsam, es ist besser, als Krüppel in den Himmel hineinzugehen, denn als gesunder Mensch mit zwei Beinen in die Hölle zu springen. Ich fasste seine Hände. Ja, du hast eine harte Schule Gottes erlebt, aber sie war nicht vergeblich. Ich darf mich bergen bei Jesus, bei ihm Zuflucht suchen. Und dann bin ich geborgen wie in einem großen Fels für Zeit und Ewigkeit. Ob wir es schon getan haben, ob wir diese Gewissheit haben. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Was können wir lernen vom Klippschliffer? Erstens, strecke dich der Sonne entgegen. Zweitens, keine Angst vor Schwäche. Drittens, geborgen beim Felsen. Und viertens, sicher für Zeit und Ewigkeit. Das will Jesus uns schenken. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, und wir danken dir so, dass du der Fels bist, dass du auf Golgatha dein Leben gegeben hast, damit wir gerettet werden können für Zeit und Ewigkeit. Wir möchten dir danken, dass du dich unserer annimmst und dass wir all das bei dir abladen dürfen, was uns so beschwert, womit wir nicht fertig werden. Und auch die Dinge, die wir vielleicht noch nie jemandem gesagt haben. Danke, dass du es gerne hörst und gerne uns wegnimmst. Dafür bist du gestorben. Dafür ist dein Blut geflossen. Und du bist auferstanden und sagst auch zu uns, ich lebe und ihr sollt auch leben. Herr, und so mach uns zu Menschen, die bei dir ihre Zuflucht suchen, die mit dir leben wollen, ganz bewusst, Tag um Tag. Und wir bitten dich für die vielen Menschen in den Krisenherden unserer Welt, bitten dich um die vielen, die auf der Flucht sind, die vielen, die in Angst und Schrecken sind. Danke, danke, dass du da unterwegs bist. Und danke, dass du da Menschen begegnest und sie herausholst aus ihrer Angst und ihnen deinen Frieden gibst. Danke, dass du größer bist und dass du zum Ziel kommst, auch mit unserer Welt. Und so segne du uns jetzt und geh du mit uns. Amen. Wir wollen noch ein Segenslied singen, auch im Grünen, 123, 1, 2, 3. Und wir singen dieses, ist ja nur ein Vers, zweimal. 1, 2, 3. Für die Begleitung. Ja, wir sind am Ende unserer Bibelstunde. Ich wünsche Ihnen eine gute, gesegnete Woche. Und vielleicht praktizieren Sie dies. Immer wieder Zuflucht suchen in den Felsen, der Jesus Christus ist. Und dann lade ich Sie zur nächsten Bibelstunde ein, am nächsten Sonntag mit Schwester Brigitte Schweder. Und jetzt ein gutes Heimkommen.